Ja, wir kommen zur Predigt. Ich freue mich, euch mal die frohe Botschaft zu verkündigen. Es ist was ein Vorrecht. Manchmal reden wir hier über die Bibel und ganz viele einzelne Stellen. Und jetzt möchte ich einfach mal so ein bisschen den Überblick geben, was das ganze Evangelium ist, die frohe Botschaft. Ja, wir haben heute erlebt, ein junger Mensch hat sich taufen lassen. Und es ist schon gesagt worden, die Frage ist, wozu macht man das eigentlich? Ja. Wir berufen uns auf die Bibel. Dort gab es diesen Brauch schon. Es ist eine symbolische Tat. Und der Daniel hat es wunderbar auch gesagt. Er hat sich öffentlich bekannt dazu, dass er jetzt Jesus Christus glaubt und ihn als Herrn und Retter angenommen hat. Und mit der Taufe äußerlich symbolisiert er, symbolisiert man, was bei Daniel innerlich passiert ist. Er taucht unter, symbolisch stirbt der alte, sündige Mensch. Er taucht auf, symbolisch als wiedergeborener, neuer, sündloser Mensch, der reingewaschen wurde und jetzt ein neues Leben beginnt. Aber zu was bekennt er sich denn da? Okay, er hat es gesagt zu Jesus und dass er das jetzt glaubt. Aber wer oder was ist Jesus? Wozu trat er vor über 2000 Jahren auf? Welche Bedeutung hat er heute und jetzt? Um das zu erklären, muss ich ein bisschen weiter ausholen und mal zurückblicken auf den Anfang der Erde, auf die Schöpfung, auf den Anfang des Lebens. Gott hat diese Erde und die Welt, in der wir leben, wunderbar und richtig schön geschaffen. Wir können es heute auch noch sehen und genießen den Frühling, die erwachende Natur, die Sonne, die uns scheint und Wärme und Kraft und Energie liefert. Das alles passt hier wunderbar zusammen und ist nur dadurch zu erklären, dass ein planvolles Vorgehen das ermöglicht hat. Gott hat uns erschaffen. Und hat nicht Zufall und nicht Evolution wirken lassen, sondern sein planvolles Vorgehen. Er wollte uns schaffen. Er wollte den Menschen schaffen. Wir sind alle Geschöpfe von ihm. Und er hat diesen Menschen, uns Menschen, ein Paradies geschaffen, den Garten Eden, den idealen Lebensraum. Der Mensch durfte sich von den Bäumen und Früchten ernähren und lebte zusammen mit den Tieren in einer friedlichen Gemeinschaft. Auch Gott selbst hatte mit dem Menschen direkten Kontakt. Wir Menschen lebten in Ruhe, in Schönheit, in Sorglosigkeit, in Gesundheit, in Zufriedenheit, in Glücklichsein. So ein bisschen wie die Kinder oder wie im Urlaub. Sorglos und unbeschwert. Aber das ist nicht so geblieben. Warum ist es nicht so geblieben? Der sogenannte Sündenfall ist passiert und hat alles zerstört. Der Mensch durfte von einem Baum im Garten nicht essen. Das hatte Gott ihm verboten, dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Nicht, weil er den Menschen nicht mochte, hat er das verboten. Nein, gerade weil er den Menschen liebte, hat er es verboten. Er wollte ihn schützen, den Menschen, weil er genau wusste, wenn die Menschen Gut und Böse unterscheiden können, dann sind sie in ihrer beschränkten Sicht, in ihrem Kleindenken, weil sie den Überblick nicht haben, komplett überfordert. Wir können damit nicht umgehen, Gut und Böse zu unterscheiden. Aber so ein Verbot, das kennt ihr vielleicht, das juckt den Menschen. Es liegt in seiner Natur. Verbot juckt und er nervt sich drüber und man will es übertreten. Und dann kommt dann noch die Schlange, der Teufel, der Gegner von Gott und verführt mit Lügen und leeren Versprechungen. Gott will euch nur etwas vorenthalten, was euch zusteht. Oder ihr werdet sein wie Gott. Klingt wie aus der Werbung. Ist alles gelogen. Doch der Mensch ist reingefallen auf diese Lüge. Er ist überheblich geworden, arrogant, selbstverliebt. Hat gedacht, ja, er kriegt ein Leben ohne Gott hin. So wie der Daniel beschrieben hat. Er hat sich entschieden, nicht zu glauben. Und hat sich gerne verführen lassen. Verführung ist immer schön. Klingt immer gut. Fühlt sich immer gut an, erstmal, im ersten Augenblick. Der Mensch wollte Gott nicht vertrauen und meinte auch ohne Gott klarzukommen. So wie beim Daniel. Er hat es sehr gut in seinem Zeugnis gesagt. Ja, die Eva, die Frau, aß von der verbotenen Frucht und der Adam nahm diese Frucht auch. Und beide erkannten, dass sie nackt und verletzlich und ungeschützt sind. Und sie wussten, dass der andere Mensch dieses Wissen missbrauchen könnte. Und allein das hat sie schon überfordert, die beiden. Sie hatten ein schlechtes Gewissen. Sie versteckten sich vor dem, der sie geschaffen hat und der sie liebte. Die Sünde wurde zu einer unüberwindbaren Kluft zwischen Gott und den Menschen. Und es war aus mit dem Paradies. Es war aus mit dem schönen Leben. In unsere Welt kam plötzlich der Tod, die Sorgen, Krankheit, Depression, Krieg, Leid, Neid, Armut, Gewalt, Unzufriedenheit und so weiter. Die Liste ließe sich noch weiter führen. Wir sind belogen worden und wir werden heute immer noch belogen. Wir sind getrennt von Gott. Getrennt von der Quelle des Lebens, von unserem Schöpfer, der uns lieb hat. Und auch das ist die Folge, die es schon immer war. Wir sind auf der Suche und versuchen aus eigener Kraft ein Paradies wiederherzustellen, am liebsten ohne Gott. Wir gehen mehrmals im Jahr in Urlaub, wir gehen Woche für Woche feiern, wir versuchen für ein paar Stunden und einigen Euros glücklich zu sein. Auch heute noch meinen wir Menschen, wir können Krankheit und Tod besiegen. Am besten ohne Gottes Hilfe. Aber ich sag euch, das funktioniert nicht. Wir sind zu schwach. Die Menschen sind zu schwach. Wir scheitern immer wieder an uns selbst und unserem Egoismus. Und wenn der Rausch vorbei ist und der Urlaub zu Ende ist, dann kommt sie, die große Leere. Doch Gott hat sich nie geändert. Er lebt, er sieht uns und liebt uns immer noch und möchte uns nicht verlieren. In der Bibel steht in 1. Timotheus 2, Vers 4, denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Er wirbt um unser Vertrauen. Er möchte mit uns in Beziehung treten. Er möchte, dass wir an ihn glauben und wieder zum eigentlichen Leben durchdringen. Und dazu hat er uns sein Wort gegeben, die Bibel. Und zwar in zweifacher Hinsicht. Einmal, die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und von ihm erfüllt. Ihr Nutzen ist entsprechend. Sie lehrt uns, die Wahrheit zu erkennen, überführt uns von Sünde, bringt uns auf den richtigen Weg und erzieht uns zu einem Leben, wie es Gott gefällt. Das ist die Bibel. Und die zweite Hinsicht ist, ja, Gott war das Wort. Steht in Johannes 1, Vers 1. Gott, er war das Wort. Und er, das Wort, wurde Mensch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, eine Herrlichkeit, wie sie nur der eine und einzige vom Vater hat, erfüllt mit Gnade und Wahrheit. Jesus war das menschgewordene Wort Gottes. Er zeigt uns, was Gott von uns möchte in der Praxis. Von ihm können wir das lernen. Wir können von Jesus lernen, wie Gott ist und wie Gott denkt. Gott selbst kam in Jesus auf diese Welt und war ganz Mensch. Er wurde geboren von Maria und war ein Kind und wuchs ganz normal auf. Und doch war er nicht nur Mensch, sondern er war gleichzeitig auch Gott. das personifizierte Wort Gottes. Er lebte auf dieser Erde und verkörperte als Mensch von uns begreifbar zu 100% Gottes Wesen und Macht. Deshalb tat Jesus auch keine Sünde. Keine einzige Sünde war an ihm zu finden. Das unterscheidet ihn von uns. Wir machen immer Fehler, jeden Tag. Ja, Jesus hat sich vorgenommen, diese Kluft, die zwischen den Menschen und Gott ist, zu überwinden. Er hat sich vorgenommen, den Menschen wieder das eigentliche Leben zu geben. Er will die kaputte Beziehung wiederherstellen. Wir Menschen sollen wieder glücklich sein, sollen wieder errettet werden. Wir aber, wir haben viele Fehler gemacht. Wir wollen nichts von Gott wissen. Wir haben Gott ignoriert, missachtet, geschmäht und verflucht. Sollte Gott über das hinwegschauen? Kann er einfach mal ein Auge zudrücken und uns einfach trotz unserer Fehler zu sich nehmen, wo er uns doch so liebt? Das kann er nicht. Er kann sich ja nicht selber widersprechen. Er hat gesagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und er kann keine Sünde bei sich dulden, keine Menschen, die ihn verachtet haben und die gar nicht an ihn glauben. Die kann er nicht bei sich haben, das geht nicht. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Das ist die Konsequenz, wenn wir nicht vertrauen, nicht glauben, wenn wir ihn nicht ernst nehmen, wenn wir nichts von ihm wissen wollen, dann ist die Konsequenz der Tod. Der Tod ist ein schrecklicher, qualvoller, nicht endender Zustand ohne Gott. Das kennen wir hier auf der Erde gar nicht. Wir sind immer irgendwie in Gegenwart Gottes. Aber einmal gibt es einen Ort, in der Bibel wird er als Hölle bezeichnet, da wird keine Gegenwart Gottes zu spüren sein, sondern nur noch Qual. Ja, Jesus hatte einen Plan, wie er diese Kluft überwinden kann, wie er das Problem lösen konnte. Er, der sündlose Mensch, ließ sich verurteilen und hinrichten. Er hat sich kreuzigen lassen. Er ist gestorben, ohne dass eine Schuld bei ihm selbst festgestellt werden konnte. Daran denken wir, wenn wir Karfreitag feiern. Es war vorgestern. Die Verurteilung, Hinrichtung und den Tod Jesu. Es war ein furchtbarer und sehr schwerer Weg mit sehr viel Leiden. In der Bibel steht, 1. Johannes 2, er, Jesus, der nie etwas Unrechtes getan hat, ist durch seinen Tod zum Sühneopfer für unsere Sünden geworden. Nicht nur für unsere Sünden, sondern für die der ganzen Welt. Auch für eure, für meine und für deine. Heute noch. Über alle Zeiten. Jesus hat es bewusst auf sich genommen, weil er uns Menschen liebt, weil er dich und mich liebt, weil du und ich, wir beide gesündigt haben und nicht ohne Strafe zu Gott kommen könnten. Deswegen hat sich Jesus töten lassen und hat die Strafe getragen, die eigentlich wir verdient hätten. Das ist das Symbol der Taufe, Untertauchen. Mit Jesus gestorben. Aber er ist nicht tot geblieben, nein. Er ist am dritten Tag auferstanden von den Toten. Er ist das Leben und der Tod durfte ihn nicht behalten. Genau das feiern wir an Ostern heute. Das ist das zweite Symbol der Taufe, das Auftauchen, das Wiederauferstehen. Du hast Probleme, das zu glauben? Kann ich mir vorstellen. Denke über die Indizien nach. Jesus lebte vor circa 2000 Jahren im heutigen Palästina. Das ist in der Wissenschaft unumstritten. Es gibt genügend Beweise, mehr Beweise, als dass Cäsar gelebt hat, gibt es dafür, dass Jesus gelebt hat. Und das Leben Cäsars zweifeln wir ja auch nicht an. Jesus hat auf jeden Fall gelebt. Jesus wurde im Auftrag des römischen Staates hingerichtet und starb. Das war römisches Spezialgebiet. Leute hinrichten, eine Herrschaft mit Furcht und Schrecken aufzubauen für die besetzten Völker. Wer nicht spurte, wurde hingerichtet. Und dieser römische Staat hat auch den Tod von Jesus festgestellt. Er wurde in ein Grab gelegt, das wurde versiegelt, das wurde mit römischen Wachen bewacht. Und römische Wachen hätten unter Einsatz ihres Lebens jeden verscheucht, der versucht hätte, ins Grab einzudringen und den Leichnam zu klauen. Doch am Sonntag, am dritten Tag, wir feiern es als Ostersonntag, war das Grab leer und Jesus war verschwunden. Und sein Leintuch war ordentlich zusammengelegt, sein Leichentuch war ordentlich zusammengelegt an Ort und Stelle. Und seinen Leichnam hat man niemals gefunden, obwohl man ihn gesucht hat. Jesus zeigt sich vielen Menschen, über 500, nach seinem Tod. Auch dafür gibt es neben der Bibel weitere historische Schriftstücke. Das sind die Indizien. Nur ein paar davon, es gibt noch mehr. Aber diese Indizien sind so überwältigend, es ist keine Lüge. Jesus ist auferstanden und hat einen Plan, hat seinen Plan verwirklicht, uns Menschen zu erlösen. Er ist auferstanden und lebt heute noch. Und er liebt dich und mich immer noch gleich wie damals und möchte, dass du errettet wirst. Wie kannst du das umsetzen in deinem Leben? Ja, am Anfang hat er Gabriel vorgelesen, denn so sehr hat Gott der Welt seine Liebe gezeigt. Er gab seinen einzigen Sohn, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht ins Verderben geht, sondern ewiges Leben hat. Und etwas später im Johannesevangelium steht, 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, zum Vater kommt man nur durch mich. Hier auf der Erde, hier in diesem Leben entscheidet sich's. Hier und heute hast du die Chance, Gott zu glauben und anzunehmen. Es kommt auf deinen Glauben an. Wenn du das, was ich gerade erzählt habe, was der Daniel bezeugt hat, was der Gabriel auch schon erläutert hat, wenn du das glaubst, kann es geschehen. Du kannst errettet werden. Gerade letzten Mittwoch ist der 19-jährige Sohn meiner Arbeitskollegin tödlich mit dem Motorrad verunfallt. Und ich kannte den persönlich. War ziemlich geschockt und immer noch traurig darüber. Warum erzähle ich euch das? Es kann ganz schnell gehen, dann ist dieses Leben hier auf der Erde vorbei. Es hat nichts mit dem Alter zu tun, sondern mit vielen anderen Faktoren. Also lass die Chance nicht vorübergehen. Und wenn du dich entscheiden willst, dann tu es so bald als möglich. Also ich fasse die Schritte nochmal zusammen. Erstens erkenne, dass du wegen deiner Sünde von Gott getrennt bist und durch keine eigenen Anstrengungen diese Trennung rückgängig machen kannst. Erkenne, dass du deshalb den Tod verdient hast und ewig von Gott getrennt sein wirst. Bereue deine Sünden, bekenne sie, zum Beispiel in einem Gebet vor Gott. Bitte Jesus, in dein Leben zu kommen und die Herrschaft zu übernehmen und dich zu einem Menschen zu formen, der mehr und mehr lernt, Gottes Willen zu tun. Und Gott wird dir ein neues, glückliches und erfülltes Leben schenken. In der Bibel gibt es folgende Zusage: Wenn wir unsere Sünden eingestehen, zeigt Gott, wie treu und gerecht er ist. Er vergibt uns die Sünden und reinigt uns von jedem begangenen Unrecht. Genau das hat Daniel heute bekannt. Und es ist schön, das erleben zu dürfen. Er gehört nun zu Jesus. Er ist Christ geworden. Er ist zum Leben durchgedrungen. Wenn du dich angesprochen fühlst, wenn du Fragen hast, dann sprich mit uns. Der Daniel steht zur Verfügung, der Karl-Heinz steht zur Verfügung, oder Gabriel oder ich oder sonst einer, der überzeugter Christ ist. Stell deine Fragen, mach dir Gedanken, lass dich überzeugen. Es kann dir nichts Besseres passieren.